Hallo und herzlich willkommen zum Einfach-Patent-Podcast. Mein Name ist Friederike Stephan, ich bin deutsche Patentassessorin und European Patent Attorney. Ich mache Patent-Kauderwelsch verständlich und wünsche dir jetzt viel Spaß mit dieser Folge. Hallo und schön, dass du wieder da bist. Heute gibt es nochmal ein Interview mit Matthias Winter, den habe ich schon mal interviewt in Folge 19. Heute zum Thema Arbeitnehmererfinderrecht. Und wenn du selber Erfinder bist oder du in einem Unternehmen arbeitest oder selbst ein Unternehmen hast, wo Erfindervergütung und Arbeitnehmererfinderrecht wichtig sind oder du damit auch vielleicht irgendwie struggles, also das nicht gerade dein Lieblingsthema ist oder du davon auch gar keine Ahnung bisher hast, dann findest du in dieser Folge ganz wichtige, interessante, spannende Informationen, die Matthias zu berichten hat. Viel Spaß dabei! Hallo Matthias, ich freue mich sehr, dass du heute schon zum zweiten Mal in meinem Podcast bist und bei dir hat sich ja mittlerweile einiges getan. Du bist mittlerweile selbstständig und ich würde dich bitten, noch einmal ganz kurz was zu dir zu sagen.
Hallo Friederike. Ja, schön, dass du mich auch ein zweites Mal empfängst. Ich freue mich da sehr drauf. Bei mir hat sich in der Tat einiges getan, denn ich bin mittlerweile selbstständig unterwegs und will mich so ein bisschen auf das Arbeitnehmererfinderrecht konzentrieren. Mit meiner Arbeit möchte da den Erfindern auf der einen Seite helfen, zu ihrem Recht der Erfindervergütung zu kommen und auf der anderen Seite natürlich den Arbeitgebern, sofern sie dann gewillt sind, das Arbeitnehmererfinderrecht ernst zu nehmen, dass das eben auch ordentlich passiert, weil das ist gar nicht so einfach, aber darüber werden wir bestimmt noch reden.
Genau, genau. Und abgesehen vom Arbeitnehmererfinderrecht bist du ja auch ganz normal sozusagen Patentanwalt und European Patent Attorney, also du machst auch noch andere Sachen, ne?
Genau. Also auch mit einer klassischen Patentanmeldung oder einem Verletzungsverfahren kann man gerne zu mir kommen. Da helfe ich nach bestem Wissen und Gewissen aus. Genau. Das sind die Wege kurz.
Super. Dann gehen wir mal auf das Thema Arbeitnehmererfinderrecht ein. Das soll sozusagen heute unser Hauptthema sein, weil das ja auch so ein bisschen dein Herzensthema ist. Und da würde ich dich gleich direkt mal fragen, was ist denn die meistgestellte Frage, die Erfinder auf der einen Seite und Unternehmen auf der anderen Seite ja, dir stellen haben und immer wieder zu dir kommen? Oder ja, genau.
Ja, die Frage der Arbeitnehmer und der Arbeitgeber, die gehen da, die Fragen der Arbeitnehmer und Arbeitgeber, die gehen da durchaus auseinander. Die Arbeitnehmer, die kommen vielleicht gar nicht unbedingt mit dem Arbeitnehmererfinderrecht zu uns Patentanwälten, sondern eher mit der Frage, ist meine Erfindung patentfähig? Gibt es oft Arbeitnehmererfinder, die der Meinung sind, sie haben doch gar nichts erfunden, das ist doch so eine kleine Sache, das lohnt sich gar nicht, das zum Patent anzumelden. Und da ist natürlich dann die Antwort, es gibt kein Erfordernis für eine Erfindungshöhe, sondern nur auf eine erfinderische Tätigkeit, unabhängig davon, wie hoch die erfinderische Höhe ist. Und das kann man eben ganz gut vorab auch klären. In der Regel ist die Antwort, die Erfindung ist grundsätzlich patentfähig, da muss man natürlich Technizität und so weiter auch beachten, aber auf die Erfindungshöhe kommt das nicht an. Also wenn jemand eine Idee hat, dann sollte man sich nicht fragen oder nicht den Gedanken hegen, dass das reicht nicht für eine Patentanmeldung, sondern eher überlegen, was gibt es schon und wie grenze ich mich davon ab? Und diese Frage dann unter Umständen mit einem Profi wie einem Patentanwalt, einer Patentanwältin beantworten. Mhm. Genau, damit verbunden ist dann eben auch die Einstellung im Unternehmen, wenn ich jetzt ein Erfinder bin oder eine Erfinderin und sitze im Unternehmen und ich habe dann Gewissensbisse, das reicht doch bestimmt nicht zu einer Patentanmeldung, trotzdem die Erfindung melden. Denn nur wenn die Erfindung gemeldet wird, kann eben überprüft werden, ob tatsächlich eine Erfindung vorliegt oder nicht. Und das ist ein ganz wichtiger Schritt. Es gibt auch eine sogenannte Meldepflicht und diese Pflicht greift auch dann, wenn die Erfindung eben sehr klein ist. Das muss man als Arbeitnehmer so ein bisschen berücksichtigen bei dieser Frage eben.
Okay.
Bei Arbeitgebern sieht das natürlich anders aus. Also die fragen sich nicht, ist meine Erfindung erfinderisch oder reicht das aus, sondern da kommt dann häufig die Frage, muss ich überhaupt eine Erfindervergütung zahlen?
Genau.
Sie bezahlen ja schon Gehalt, sie bezahlen unter Umständen im Arbeitsvertrag geregelte Bonusleistungen für erfinderische Tätigkeit und was nicht alles. Vielleicht haben sie auch eine Pauschalvergütung schon bezahlt und jetzt kommt der Erfinder und sagt, er möchte eine Extravergütung dafür haben. Dazu muss ich sagen, ja, grundsätzlich hat der Erfinder dann eigentlich auch recht, weil sowohl das Gehalt als auch irgendwelche Sonderzahlungen, die vielleicht im Arbeitsvertrag geregelt sind, die können die Erfindervergütung nicht abdecken. Denn laut Gesetz ist es so, dass eine Erfindervergütung nicht vor der Erfindung selber geregelt werden kann. Das heißt, alles, was vorher geregelt wird, wie Gehalt und wie Arbeitsvertrag und so weiter, das ist für die Erfindervergütung an sich irrelevant. Das ist zwar schön, dass der Erfinder das dann bekommt, aber es deckt nicht die Erfindervergütung. Und bei Pauschalen, wenn man dann eine Pauschale schon verabredet hat mit dem Erfinder, selbst nach der Erfindervergütung oder nach der Erfindungsmeldung, so, dann kann es sein, dass die auch unbillig ist. Wenn ich jetzt beispielsweise geänderte Umstände habe, beispielsweise ich habe, also als Unternehmer habe ich irgendwie eine Erfindung zum Patent angemeldet, das wurde erteilt und so weiter und habe das aber auf Vorrat behalten, damit der Wettbewerb das nicht verwendet. Dann kommt aber irgendwie ein Lizenznehmer, ein potenzieller oder ein Käufer für das Schutzrecht und das Angebot ist so lukrativ, dann sagt der Unternehmer, ja, ich verkaufe das jetzt trotzdem. Dann haben sich die Umstände geändert, was den Wert von dieser Erfindung angeht. Und dann hat der Arbeitnehmer auch einen Anspruch auf Anpassung an diese Änderung. Und dann reicht die Pauschale unter Umständen nicht mehr aus. Genauso kann sie auch unbillig sein, dass wenn der Wert eben dann so weit steigt, dass ja, dass die Erfindervergütung dem Wort nach unbillig ist. Dann kann auch der Arbeitnehmer da nochmal nachverlangen und der Arbeitgeber kann sich nicht darauf zurückziehen, dass bereits ein Vertrag geschlossen wurde.
Okay.
Ja, also jetzt haben wir auch schon die zwei größten Probleme quasi im Arbeitnehmerfinderrecht diskutiert.
Genau, ich würde gerne gerade noch einmal zurück auf sozusagen die Herausforderungen auch, oder die Fragen, die Erfinder und die Unternehmen so haben. Also zum einen, das Unternehmen hat ja wahrscheinlich, steht oft vor der Frage, Arbeitnehmererfinderrecht, was muss ich da eigentlich alles machen und implementieren und was muss ich dem Erfinder auch zahlen, also im Sinne der Arbeitnehmererfindervergütung. Und die Erfinder sind ja wahrscheinlich eher oder kommen eher mit den Fragen, ist das denn okay, was der Arbeitgeber mir hier zahlt oder wie wurde das eigentlich alles berechnet, müsste ich nicht eigentlich mehr bekommen, oder?
Ja, genau. Also das ist auch ein wichtiger Teil an meiner Arbeit letztendlich, dass ich genau das die Erfinder dabei unterstütze, das zu überprüfen. Oder auf der Arbeitgeberseite, falls da irgendwie der Bedarf ist, bitte berechne uns doch mal eine Erfindervergütung, die angemessen ist für den und den Fall. In der Tat, also es gibt zwei Themenkomplexe, die da eigentlich eine Rolle spielen. Einmal ist natürlich, wie administriere ich das Arbeitnehmererfinderwesen? Darunter fällt, dass ich die Arbeitnehmer bei dem Prozess der Patentanmeldung mitnehmen muss, wenn ich beispielsweise innerhalb des Prioritätsjahres bin und überlege, okay, in welches Ausland gehe ich jetzt mit meiner Erfindung, mit meinem Patent, wo mache ich Nachanmeldung? Dann muss dem Arbeitnehmer ermöglicht werden, die Länder oder für die Länder, die Erfindung zu übernehmen, in denen der Arbeitgeber selbst kein Interesse hat. Beispielsweise, ich habe jetzt ein deutsches Patent und überlege damit, in die USA und nach China zu gehen, dann muss dem Erfinder angeboten werden, dass er das für alle anderen Länder, beispielsweise Japan oder Korea, dass ihm das ermöglicht wird. Und das wiederum hat zur Folge, dass der administrative Aufwand unter Umständen da sehr hoch ist, weil ich für jeden Schritt, den ich in der Patentanmeldung oder im Anmeldeverfahren gehe, immer Rücksprache bzw. Angebote an den Arbeitnehmer senden muss und auch auf seine Rücksprache teilweise angewiesen bin. Und das zu verschlanken, das ist natürlich ein Teil meiner Arbeit auch. Denn da kann man mit einem ordentlichen Prozess doch deutlich diese Rücksprachepflicht vereinfachen.
Genau, wenn wir jetzt von der Vergütung, also wenn wir mal über die Vergütung sprechen, um welche Summen geht es denn da meistens bei den Erfindern? Und kannst du uns vielleicht mal ein paar Extreme nennen? Ich würde mal so sagen, 2,50 € und weiß ich nicht, vielleicht sogar Millionen. Wie sieht es da aus?
Ja, also die allermeisten Erfindungen, die im Betrieb umgesetzt werden, die dürften sich so im Bereich 200 bis 1.000 € pro Jahr bewegen. Das mag vielleicht gar nicht so viel sein, aber auf der anderen Seite, der Aufwand der Erfinder ist in der Regel eine Erfindungsmeldung abzugeben und dafür schon 200 Euro im Jahr mehr zu bekommen, ist eine ganz nette Sache. Die Ausnahmen bestätigen allerdings die Regel. Ich hatte auch schon Fälle, wo die Vergütung bis auf 100.000 Euro Gesamtvergütung angewachsen ist.
Pro
Wenn man das
Erfindung.
jetzt pro Erfindung, genau.
Ja, Wahnsinn.
Dazu muss man natürlich sagen, das wird dann unter den Erfindern geteilt. In der Regel hat man heute ja Teams, die Erfindungen machen, Entwicklerteams, die sich das dann teilen müssen. Aber wenn das jetzt ein Einzelerfinder ist und in meinem Fall oder beziehungsweise den Fall, den ich jetzt konkret nenne, da war das so, das war einer alleine. Und er hatte dann im Schnitt, muss man ja immer rechnen auf die Jahreslaufzeit oder beziehungsweise die Jahre, die so ein Patent eben läuft, das sind 20 Jahre und bei 100.000 Euro sind das im Schnitt dann eben 5.000 Euro pro Jahr extra. Ne? Für den einen oder anderen ist das ein extra Gehalt. Jetzt läuft natürlich eine Erfindung oder beziehungsweise das Produkt, das die Erfindung verwirklicht, nicht über alle Jahre konstant. Da sind dann mal Jahre ganz am Anfang dabei, da sind das irgendwie 500 Euro und das wächst dann irgendwie an auf 10.000 Euro pro Jahr und fällt dann hinten raus wieder ab auf 5.000 Euro im Jahr.
Ja.
Also da hat man durchaus so eine kurvenartige Bewegung drin. Aber letztendlich 100.000 Euro sind eben auch eine Ansage, ne, für eine Erfindung. Und in einem Extremfall, den ich jetzt auch schon betreut habe, da ging es eben auch um mehrere Millionen Euro, wo sich die Erfindung als bahnbrechend auf dem entsprechenden Industriezweig rausgestellt hat, wo der Erfinder dann tatsächlich auch sich eine entsprechende Vergütung erhofft hatte, ne?
Ja,
Das ist
okay.
übrigens so ein Fall, der mit einer Pauschale auch abgegolten wurde, wo der Arbeitgeber sich dann darauf zurückgezogen hat, gesagt hat, ja Moment, du hast ja alle Rechte daran abgegeben und wir dann geltend gemacht haben, ja, das ist aber nicht verhältnismäßig dazu gesehen, was der Arbeitgeber da eingenommen hat mit.
Ja. Du hast eben gerade schon auch ein bisschen was über die Herausforderungen ja schon gesagt, als ich dich gefragt habe, was so die Fragen sind, die die Erfinder und Unternehmen haben. Und es gibt ja auch wahnsinnig viele, sag mal, Tricks oder Fallen auch, in die man so reintappen kann. Ich erinnere mich noch zum Beispiel an einen LinkedIn-Post, den du, ich weiß gar nicht, vor einiger Zeit, vielleicht 2 Monaten oder so mal gemacht hast, genau bei LinkedIn, über das Thema, dass es auch ja Tochterunternehmen geben kann und dass man da auch aufpassen muss, wenn man die Erfindung dann den Erfindern, also genau, das, die Patentanmeldung den Erfindern anbietet. Und das muss ja bekannt sein, ne? Das ist wichtig, dass die Unternehmen das wissen und diese Tricks und diese Fallstricke kennen oder wie sie damit umzugehen haben, ne? Und da bist du dann genau der richtige Ansprechpartner.
Ja, genau. Also das ist durchaus ein großes Problem, aber in der Regel ist das durchaus in den Unternehmen dann auch bekannt. Ich sag mal so, der Mittelständler, der wird weniger das Problem haben, dass er irgendwelche Konzerntöchter hat oder Konzernmitglieder und eine eigene Institution dafür, um die Schutzrechte zu verwalten. Das mag es zwar auch geben, ganz ohne Frage, und dann muss auch das Bewusstsein dafür da sein. Aber ja, also international betrachtet ist das Arbeitnehmererfinderrecht höchst spannend. Denn die Vergütung wird immer so behandelt, also man muss sich dann vorstellen, als wäre der Arbeitgeber ein Lizenznehmer und der Arbeitnehmer wäre ein Lizenzgeber für die Erfindung. Und was hätten die vereinbart? Und wenn ich jetzt die Situation habe, ich habe einen Angestellten in einem Konzernunternehmen und die Erfindung soll in einer Tochter oder in einem verwandten Unternehmen verwendet werden, dann würden ein Lizenznehmer und ein Lizenzgeber vereinbaren, dass die Erfindung natürlich auch innerhalb des Konzerns genutzt werden kann und eine entsprechende Lizenzhöhe vereinbaren. Genauso ist das dann auf das Arbeitnehmer-Erfinderwesen anzurechnen. Das heißt, man kann nicht darauf abstellen, wer ist der Arbeitgeber und dann rein arbeitsrechtlich schauen, wer ist die Arbeitgeberentität. Was macht die für einen Umsatz mit der Erfindung? Naja, vielleicht gar keinen, weil die Konzernschwester das macht und die ja mit dem Arbeitgeber, das sind ja zwei getrennte Unternehmen oder zumindest arbeitsrechtlich zwei unterschiedliche Arbeitgeber. Also so einfach kann man sich das da an der Stelle nicht machen. Aber das ist dann schon sehr weit gedacht. Es gibt auch andere Probleme noch, die viel grundlegender sind, eben beim Arbeitnehmererfinderrecht. Auch da kann ich gerne nochmal unterscheiden zwischen den Arbeitnehmern und den Arbeitgebern. Bei den Arbeitnehmern, die haben häufig das Problem, das Zeitmanagement. Ich habe es eben schon gesagt, es gibt ja eine Vergütung, eine Pflicht zur Meldung einer Erfindung. Und was mir häufig begegnet ist, dass tatsächlich Arbeitnehmer sagen, ich habe dafür überhaupt keine Zeit, ich bin in Projekte eingespannt, da muss ich das und das fertigstellen und wann soll ich das denn noch machen? Ja, das ist durchaus ein Problem, aber es gibt eben diese Pflicht zur Meldung, die eben auch sichern oder dem Arbeitgeber die Möglichkeit geben soll, zusichern soll, dass er über die Innovation in seinem eigenen Unternehmen entscheiden kann, dass da nichts verloren geht. Also das muss man immer im Hinterkopf behalten. Auf der anderen Seite winkt natürlich der Benefit der Vergütung. Nur wenn ich eine Erfindungsmeldung abgebe, habe ich auch einen Anspruch auf Vergütung oder beziehungsweise dann ist er durchaus sehr viel leichter durchzusetzen. Denn wenn der Arbeitgeber nichts von der Erfindung weiß, naja, wie soll er sie dann einsetzen? Und nur wenn er sie einsetzt, kann tatsächlich auch eine Vergütung ja, wertvoll sein, ne?
Ja,
Oder
genau.
stattfinden.
An dem Punkt will ich mal gerade direkt einhaken, weil das sehe ich halt auch als ja, Riesen, in Anführungszeichen, Problem, ne? Dass ganz viele Erfindungsmeldungen oder ganz viele Ideen gar nicht in Erfindungsmeldungen umgesetzt werden, gar nicht gemeldet werden, sondern in der Schublade verschwinden, weil die Zeit fehlt, weil auch vielleicht das Wissen fehlt, wie man das jetzt nun anpacken soll. Und dieser Benefit oder dieser Anreiz, der ja eigentlich durch das Vergütungssystem gegeben werden sollte, dass der gar nicht so da ist, weil dieses ganze Vergütungswesen so komplex ist und weil die Unternehmen das gar nicht, teilweise nicht richtig anwenden oder beziehungsweise nur sehr langsam die Vergütung auszahlen, dass die Erfinder dann so frustriert sind, dass das auch gar nicht mehr so ein Anreiz ist, der es eigentlich sein sollte.
Ja, quasi nach dem Motto, das lohnt sich ja eh nicht.
Genau, richtig, genau. Und also ich glaube, das ist ein riesen, also ganz, ganz wichtiger Punkt, den du da angesprochen hast. Und ich sehe halt dadurch immer wieder, dass es an der Stelle dazu kommt, dass die Quantität und die Qualität der Erfindungsmeldungen einfach nicht das Niveau erreicht, was es sein könnte.
Absolut,
Ja, und das ist
absolut.
schade, wenn man sich mal überlegt, was da an Potenzial verloren geht. Also da wird mir ja ganz schlecht.
Ja.
Ja, das ist schon
Na, das
Wahnsinn.
wäre übrigens auch was, wo ich Erfinder unterstützen kann. Ich meine, in einem Telefonat oder vielleicht dann auch in einem Treffen kann man die Erfindung relativ schnell beschreiben, worum es da geht. Was ich dann machen kann oder was ich anbieten kann, ist, dass ich bei der Erstellung der Erfindungsmeldung auch unterstützend tätig werde. Dass ich dann Ausführungsformen beschreibe, dass ich Zeichnungen erstelle. Alles das sind Sachen, die ich als Patentanwalt sowieso machen muss, wenn ich irgendwann mal die Patentanmeldung schreibe. Aber die kann ich natürlich auch vorher schon machen und den Erfinder dabei konkret unterstützen, die Erfindung anständig zu melden.
Ja, das ist genau. Das ist eine Maßnahme, die man machen kann, dass man die schon, also das gibt es ja auch zum Beispiel Workshops, die man dann machen kann oder so zusammen mit den Erfindern in den Unternehmen und dann Sachen sammelt und dann gemeinsam die Erfindungsmeldung ausarbeitet. Oder was ich zum Beispiel ja mache, dann ne, ein Training dazu geben, auch mal Vorlagen dazu geben mit den Unternehmen, die irgendwie gar kein Erfindungsmeldungsformular haben und sich das, ja, den Wissensstand da einfach zu erhöhen. Also da gibt es auf jeden Fall Maßnahmen und das sollten die Unternehmen ja im Hinterkopf behalten. Dass das ein großer Verlust ist, wenn sie das nicht ordentlich machen, die Erfinder da informieren und gucken, was sie brauchen.
Ja,
Ja.
absolut, absolut.
Ja, genau. Wolltest du vorhin noch einen weiteren Punkt ansprechen oder war das quasi, hattest du das alles schon erledigt
Nee,
mit
ich
dem?
wollte nochmal auf die Arbeitgeber zu
Ja,
sprechen kommen,
mach
was da
das.
natürlich die Herausforderungen sind. Wir haben es eben schon gesagt, die Schutzrechte müssen in jedem Schritt quasi des Anmeldens ja, irgendwie verwaltet werden und die Arbeitnehmer müssen damit ins Boot geholt werden. Der wissende Zuhörer wird jetzt wahrscheinlich denken, naja, aber dafür kann man ja einen Rechteabkaufvertrag schließen. Und das einfach regeln, sodass der Arbeitnehmer da kein Mitspracherecht mehr hat. Dafür kriegt er vielleicht einen kleinen Obolus. Das kann man machen, aber auch da gibt es natürlich gewisse Fallstricke. Aber ein weiteres Problem, das die Arbeitgeber sowieso haben, ist eben, wie hoch ist denn die Vergütungshöhe, die ich jetzt bezahlen muss? Und dabei wird auch abgestellt, nicht nur auf das Produkt selber, sondern ich muss immer schauen, was ist der Wert der Erfindung am Produkt, der wiederum aber gemessen wird am Schutzrecht. Denn der Erfinder bekommt die Vergütung nicht dafür, dass er eine Erfindung gemacht hat. Die Erfindung geht automatisch als Arbeitsergebnis auf den Arbeitgeber über. Tatsächlich bekommt der Erfinder die Vergütung für das Monopolrecht oder das Quasi-Monopolrecht an der Erfindung. Darunter fällt eben auch beispielsweise, wenn der Arbeitgeber die Erfindung als Betriebsgeheimnis hält. Also es muss nicht mal zu einer Anmeldung kommen. Trotzdem kann sich der Arbeitgeber oder kann der Arbeitgeber vergütungspflichtig sein. Und wie hoch ist jetzt diese die Vergütungshöhe, die zu zahlen ist? Naja, dafür gibt es eben diese Richtlinien im Arbeitnehmererfinderrecht. Die beschreibende Formel, da kann man eine ganze Menge Sachen eingeben, aber letztendlich die Bezugsgröße und der Lizenzsatz, die müssen abgeschätzt werden. Und das kann man jetzt natürlich einfach würfeln. Das ist dann häufig nicht richtig. Die Richtlinien geben da auch Vorschläge für, was man da machen kann, aber man muss eben aufpassen, dass die Richtlinien, die sind sehr, sehr alt, also aus den 50ern. Und eigentlich gehen sie ja auf die Göring-Speer-Verordnung aus dem Dritten Reich zurück. Also unglaublich alt, die waren schon damals veraltet und das sieht der BGH heute immer noch so, eben, dass sie punktuell sehr veraltet sind, punktuell aber immer noch aktuell. Wo ich jetzt die Lizenzsätze eigentlich nicht mehr rannehmen kann, weil sie zu veraltet sind, sagt der Gesetzgeber oder der BGH besser gesagt, dass die Tabelle, die beispielsweise bei der Lizenzabstaffelung verwendet wird, die ist noch aktuell mit der Begründung, naja, sonst hätte es der Gesetzgeber ja geändert. Das ist natürlich so ein Widerspruch, wo man durchaus mal drüber nachdenken kann, das Arbeitnehmererfinderwesen generell zu reformieren. Das ist in der Vergangenheit gescheitert, aber so ist es nun mal. Aber daran sieht man, dass man sich nicht blind auf die Richtlinien verlassen kann, weil wo der BGH einerseits sagt, ja, das stimmt, was da drin steht, und auf der anderen Seite, nee, das stimmt nicht, was da drin steht. Wie ist das jetzt umzusetzen? Wie ist da die aktuelle Rechtsprechung? Und das ist einfach eine Hürde für Arbeitgeber, um da das richtige Maß zu finden.
Ja, genau. Ja, spannend. Ist auf jeden Fall ein hochkomplexes, aber sehr interessantes Thema, ne?
Ja,
In
obwohl
welch
das eigentliche Gesetz natürlich so relativ klein ist, ne, mit paar 30, paar 40 Paragraphen da.
Ja.
Also da gibt es durchaus vollere Gesetze, sage ich mal.
Genau, aber trotzdem, wie man die Vergütung jetzt berechnet, ist doch relativ komplex, zumindest für Außenstehende. Man muss viele Faktoren beachten und auch erstmal die Zahlen dafür bekommen, wenn man jetzt in einem Unternehmen arbeitet. Das ist manchmal gar nicht so einfach. Und ja, daher, also für den Arbeitgeber ist es auch eine Sache, die relativ viel Energie fordert, sag ich mal, ne? Um da auf eine Zahl zu kommen, die man dann dem Erfinder auszahlt. In welchen Situationen kommen denn Mandanten so zu dir und brauchen Hilfe? Wie sieht das aus? Wie sieht deine Arbeit dann aus und wie kannst du denen helfen?
Genau, auch da kann ich einen Unterschied machen zwischen Arbeitnehmer- und Arbeitgeber, seitiger Beratungswillen,
Tätigkeit.
vielleicht Tätigkeit, genau, danke. Also ich kann da einen Unterschied machen zwischen Arbeitnehmer- und arbeitgeberseitiger Beratungstätigkeit. Meine Arbeit für die Arbeitnehmer kann, wie ich schon gesagt habe, darin bestehen, dass ich helfe, die Erfindungsmeldung zu unterstellen, zu erstellen, nicht zu unterstellen. Ich kann auch dabei helfen, wenn es denn dann schon zum Streit gekommen ist, entweder vor der Schiedsstelle direkt oder auch vor Landgerichten. Da kann ich tätig werden, dass ich da eben auch beratend helfe, auszurechnen, ist diese Vergütung, die der Arbeitgeber jetzt angeboten hat, ist die rechtens? Kann da vielleicht mehr rauskommen oder sollte sich der Arbeitnehmer damit zufrieden geben mit dem, was er bekommen hat? Das ist ja dann durchaus auch eine Frage des Risikos. Also wenn ich jetzt bei der Schiedsstelle bin, ist das Risiko natürlich relativ gering, weil da kann es nicht passieren, dass ich die Kosten der Gegenseite übernehmen muss. Aber wenn ich jetzt beispielsweise ausgeschiedene Arbeitnehmer habe oder wenn der Weg zur Schiedsstelle nicht erfolgreich abgeschlossen wurde, dann wäre der nächste Weg über die Landgerichte. Und da muss man dann schon überlegen, lohnt sich der Aufwand, lohnt sich das Klagerisiko, das dabei entsteht? Das sind Dinge, die vorher geprüft werden sollten. Aber auch präventiv kann ich natürlich unterstützend tätig werden, entweder auf Arbeitgeberseite im Innovationsmanagement, dass die Prozesse vereinfacht werden, dass sie verschlankt werden, auf das Nötigste reduziert und natürlich auch kooperativ mit den Arbeitnehmern eventuell ausgestaltet werden. Denn es ist nun mal so, dass der Arbeitnehmer, wenn er sich nicht richtig behandelt fühlt, zur Schiedsstelle gehen kann und schwuppdiwupp hat der Arbeitgeber ein Schiedsteinverfahren an der Backe, dass er irgendwie mit dem er umgehen muss. Natürlich kann man jetzt sagen, er gibt sich dem nicht hin, er macht da nicht mit, aber dann hat der Arbeitnehmer natürlich Tür und Tor geöffnet, zu den Landgerichten zu gehen. Will man jetzt auch nicht. Deswegen ist es eigentlich die sinnvollste Idee oder das sinnvollste Vorgehen ist dann, dass man, bevor es überhaupt zum Streit kommt, die Arbeitnehmer abholt, dass man ihnen sagt, okay, so und so funktioniert das Arbeitnehmererfinderrecht. Das und das könnt ihr erwarten, wenn ihr eine Erfindung abgebt, eine Erfindungsmeldung abgeht. Das und das sind die Prozesse, die dann im Unternehmen laufen. Dass man einfach ein Verständnis dafür weckt, okay, welche Schritte sind da jetzt nötig und wie berechnet sich überhaupt die Vergütung? Denn wenn der Arbeitnehmer sich abgeholt fühlt, wenn er auch die erfährt, was ist denn die Würdigung, die ich zu erwarten habe, dann wird er dir einer Vergütungsvereinbarung eher zustimmen, als wenn er da völlig im Dunkeln gelassen wird und der Arbeitgeber letztendlich nur eine Zahl hinknallt und sagt, das ist deine Vergütung. Ja, wie soll der Arbeitnehmer damit umgehen? Ja, das ist ein ganz schwieriges Thema, dass man da eben zusammenfindet. Und das eben vorbereitend und präventiv für Klage oder beziehungsweise Schiedsstellenverfahren eben anzugehen, da stehe ich eben auch zur Verfügung. Ich setze mich dann hin mit den Arbeitgebern und sage, was ist denn der aktuelle Stand? Vielleicht kann man das irgendwie vereinfachen, optimieren. Und dann eben auch, dass ich eine Schulung gebe, sowohl für die Arbeitnehmer, für die Erfinder, dass die wissen, worauf kann ich mich freuen? Was bringt mir als Erfinder das Arbeitnehmererfinderwesen? Gleichzeitig kann ich aber auch die Mitarbeiter schulen, dass sie, also die arbeitgeberseitigen Mitarbeiter, die Prozessverantwortlichen schulen, dass die wissen, okay, worauf kommt es an? Wie bestimme ich überhaupt die Erfindungshöhe, die Vergütungshöhe? Welche Prozesse muss ich wann lostreten? Das kann dann beispielsweise auch ein Ingenieur übernehmen, der das Ganze verwaltet. Das muss nicht unbedingt ein Inhouse-Legal sein, auch wenn das natürlich häufig der Fall ist. Aber selbst die sind nicht unbedingt mit dem Arbeitnehmererfinderrecht vertraut, sodass ich auch da eine Schulung geben kann, wie arbeitgeberseitig damit umzugehen ist oder wie man das eben einfach hält und auch richtig kommuniziert.
Ja, ich glaube, dass gerade nach dem, was du gerade eben gesagt hast, ist das einfach auch ein Riesenspannungsfeld in Richtung Psychologie, ne? Also da spielen ja, weil es um Geld geht, spielen da sehr, sehr viele Emotionen mit rein, sowohl von Arbeitgeber- als auch von Arbeitnehmerseite, ne? Und das finde ich halt auch so spannend an dem Thema, weil Psychologie interessiert mich privat auch sehr. Und ja, deswegen ist eine interessante Stelle, so
Genau,
mit uns
das
beide.
finde ich eben auch so interessant an dem Arbeitnehmererfinderrecht. Einerseits hat man natürlich die Berührungspunkte zum Arbeitsrecht. Die sind relativ klein, aber es gibt sie eben und ich schaue gerne über den Tellerrand des Patentwesens hinaus. Aber andererseits eben, wie du gesagt hast, es geht nicht nur um Geld, sondern es geht viel um Emotionen, es geht um Erfinderstolz, es geht um Würdigung der eigenen Erfindungsleistung, wenn man so will. Und wenn ich das bearbeite und die Fälle dann auf dem Tisch habe und beratend tätig werde, dann habe ich eben das Gefühl, den Leuten an sich helfen zu können und nicht nur dafür zu sorgen, dass ein Unternehmen ja ein besseres Patent bekommt. Das ist natürlich auch eine ehrenwerte Arbeit. Das will ich gar nicht unter den Scheffel stellen und das ist auch eine wichtige Arbeit. Für mich persönlich liegt aber der Reiz im Arbeitnehmererfinderrecht eben, dass ich da sehr nah an den Menschen arbeite, eben mit diesen Emotionen, mit dem Stolz, dem verletzten Stolz vielleicht. Und das zu bewegen, das macht mir sehr viel Spaß am Beruf auch.
Ah, schön, ja. Du hast ja gerade schon die Schiedsstelle erwähnt. Kannst du noch mal ganz kurz sagen, was das eigentlich ist und was die so machen?
Genau, die Schiedsstelle, die ist vom Deutschen Patent- und Markenamt oder vom DPMA aufgesetzt. Da ist ein Schiedsstellenleiter und an die kann man sich wenden, wenn man ja irgendwie Probleme hat mit seinem Arbeitgeber oder auch mit seinem Arbeitnehmer. Die Schiedsstelle steht beiden Seiten zur Verfügung. Und der Sinn und Zweck ist eben, die Gerichte davon zu entlasten, Streitigkeiten, die eigentlich vermeidbar wären, von vornherein irgendwie ja, aufzulösen. Genau. Die Schiedsstelle kann man sowohl arbeitgeberseitig als auch arbeitnehmerseitig anrufen. Und das meine ich jetzt tatsächlich wörtlich. Man kann im Internet die Telefonnummer davon finden. In der Regel, wenn man ein Schiedsstellenverfahren initiieren möchte, dann muss man den Sachverhalt kurz zusammenfassen. Und kurz meint da wirklich kurz, denn die Schiedsstelle, das ist auch ein Problem der Schiedsstelle. Sie ist sehr überlastet im Moment. Die Verfahren dauern aktuell in der Regel mehr als ein Jahr. Auf Nachfrage habe ich mal erfahren, so 1,7 Jahre muss man im Moment rechnen. Das ist einfach eine Zeit, die man einplanen muss, wenn man sich an die Schiedsstelle wendet. Nichtsdestotrotz kann ich dir den Gang zur Schiedsstelle nur empfehlen, wenn eine Aussicht auf Einigung mit dem Arbeitgeber oder mit dem Arbeitnehmer eben nicht gegeben ist, weil die Schiedsstelle, die ist auch kein Gericht, also sie verfasst kein Urteil, sondern sie verfasst einen Einigungsvorschlag. Der ist nicht rechtsbindend für beide Parteien, sondern man kann sich dann überlegen, nehme ich diesen Einigungsvorschlag an oder eben nicht. Der große Vorteil ist, wenn man das natürlich macht, dass man eine fachkundige Meinung hat, einen objektiven Dritten, der sich das Problem angeschaut hat und dann eben versucht zu vermitteln. Das ist eine gute Sache, aber es kann eben unter Umständen lange dauern, um da ein Ergebnis zu bekommen.
Ja, spannend. Es ist ja jetzt so, dass du eigentlich was recht Besonderes bist, in dem Sinne, dass nicht viele Patentanwälte sich wirklich so auf das Arbeitnehmererfinderrecht spezialisieren, sag ich mal, ne?
Ja.
Also es machen zwar auch Kanzleien nebenbei, aber sich so richtig reinfuchsen und ja, da die Fälle mit den Unternehmen ja durchkauen, wollte ich jetzt was sagen. Das gibt es eigentlich eher relativ selten. Was findest du denn, also du hast es eben auch gerade schon mal angerissen, aber was findest du am Arbeitnehmererfinderrecht so interessant? Warum stehst du jeden Morgen auf, um das zu machen? Und genau, was kannst du vielleicht sonst noch so berichten, falls du noch was berichten möchtest?
Ja, es ist, wie ich schon gesagt habe, die Arbeit mit der Emotion dahinter.
Ja.
Ich hatte jetzt auch zwei Fälle. Da ging es eben darum, dass der Arbeitgeber sehr lange gar nicht auf das Thema eingegangen ist. Also die Erfinder wussten, dass ihnen eine Vergütung zusteht und haben jedes oder regelmäßig in bestimmten Abständen immer wieder nachgefragt, was ist mit meiner Vergütung? Ich habe eine Erfindungsmeldung gemacht, kriege ich dafür eine Vergütung und so weiter. Das lief über Jahre und der Arbeitgeber der hat es einfach tot ignoriert. Dachte er zumindest. Letztendlich sind die Arbeitnehmer dann doch zur Schiedsstelle gegangen, sodass der Arbeitgeber sich da irgendwie mit auseinandersetzen musste. Er kam da nicht drum rum. Und war damals auf der Seite der Arbeitgeber. Und wir wurden dann später hinzugezogen, also als das ganze Verfahren dann schon so weit eskaliert war, dass eigentlich eine Einigung mit den Erfindern nicht mehr im Raum stand. Und da galt es dann für mich eben zu versuchen, die Erfinder irgendwie abzuholen, zu beruhigen, zu beschwichtigen, ihnen zu versuchen zu erklären, okay, was ist das Erfinderrecht? Und da standen dann Summen im Raum, die aus objektiver Sicht einfach auch völlig utopisch waren. Die Arbeitnehmer waren der Meinung, dass sie mit ihrer Erfindung das ganze Unternehmen gerettet hatten. Tatsächlich war es aber eine Verbesserungserfindung. Also es gab ein Produkt von dem Unternehmen, hat nicht so gut performt, wie es hätte performen sollen. Und die Erfindung hat eben dafür gesorgt, dass die Performance, also die wirtschaftliche Performance, dann deutlich besser wurde, wodurch das Produkt deutlich besseren Absatz gefunden hat. Und natürlich hat diese Erfindung dann einen Effekt auf die Einnahmen des Unternehmens mit diesem Produkt gehabt. Aber man muss die Erfindung, das habe ich auch vorhin schon kurz erklärt, eben, man darf die nicht auf die reine technische Ebene abstellen, sondern man muss eben schauen, okay, was hätte das Unternehmen mit einem potenziellen Lizenzgeber vereinbart? Und da muss ich dann wieder schauen, was ist da Stand der Technik? Ich muss in das Schutzrecht reinblicken. Und das ist eine sehr interessante Frage, finde ich, weil ich da die Verbindung eben zwischen dieser technischen Analyse auf der einen Seite für das Produkt und was ist die Erfindung im Kern. Dann habe ich die rechtliche Komponente, wie funktioniert das Schutzrecht, wie funktioniert das Patentwesen, wie groß ist der Schutzumfang von dem Patent, das die betreffende Erfindung schützt. Und dann das dritte Bein ist eben die emotionale Ebene. Wie kann ich den Erfinder abholen? Wie kann ich ihm zusichern, dass das, was er geleistet hat, tatsächlich auch eine Erfindung wert war und dass da, der Wert, den wir dann ermittelt haben, auch gerechtfertigt ist für den Aufwand, den er da hatte, oder beziehungsweise für den Geistesblitz, den er da hatte. Und diese drei Komponenten zusammenzufinden, das finde ich höchst spannend und das ist das, was mich eigentlich am allermeisten reizt am Arbeitnehmererfinderrecht, dass man da eben ja über jeden Tag über den Tellerrand hinausschauen kann.
Und mit Menschen richtig eng zusammenarbeiten kann, ne?
Ja,
Was,
genau.
ja. Ja, ich danke dir sehr für diesen Input, diese tollen Informationen, das Gespräch mit dir. Es hat mir total viel Spaß gemacht und fand, du hast richtig schöne Beispiele auch genannt. Und ich hoffe, dass ich jetzt derjenige, der ja jetzt zuhört, eine bessere Vorstellung davon machen kann, was das Arbeitnehmererfinderrecht ist und was da für Herausforderungen so auf einen zukommen. Magst du noch mal ganz kurz sagen, wie man dich erreichen kann, falls jetzt jemand da zuhört, der das gerne machen möchte?
Genau. Ja, also mich kann man relativ einfach erreichen. Man kann mir eine E-Mail schreiben. Das ist matthias@winter-ip.de. Man kann mich aber auch anrufen, entweder im Büro oder auf dem Handy. Da gehe ich dann auch ran im Büro. Da ist die Telefonnummer 06131 921 3531 oder eben auf dem Handy 0179 679 0240. Das kann ich aber gerne auch nochmal schicken. Dann kannst du
Genau.
das vielleicht in die Shownotes packen.
Genau.
Meine Webseite, die kann man auch online finden. Das ist winter-ip.de. Da findet man auch nochmal alle entsprechenden Daten. Kann man sich auch ein bisschen so noch ein bisschen durchlesen, was ich so mache. Genau. Ich will noch dazu sagen, dass ich keine Erstberatungsgebühr in dem Sinne nehme, weil ich will die Schwelle für Arbeitnehmererfindersachen möglichst gering halten. Wenn jetzt ein Erfinder zuhört und fragt sich, ist meine Erfindung tatsächlich patentfähig? Einfach mich anrufen, ich möchte da schnell zur Verfügung stehen, oder eine E-Mail schreiben, das beantworte ich dann in der Regel auch relativ kurz. Da muss man noch keine Angst haben, also nur weil man bei mir anruft oder mir eine E-Mail schreibt, dann entstehen keine Kosten. Sobald Kosten irgendwie entstehen, weil von irgendwas will ich ja natürlich auch leben, das teile ich dann vorher mit und sage dann, okay, ab jetzt wird fachliche Arbeit fällig, ab jetzt entstehen eben auch entsprechende Kosten mit einer entsprechenden Vereinbarung, das kann man dann auch individuell treffen, aber auch, ja, also einfach im Zweifelsfall anrufen, das ist der allerschnellste Weg.
Okay, super. Ja, danke dir. Genau, ich tue die ganzen Informationen zur Kontaktaufnahme zu dir noch in die Shownotes mit rein. Und ja, ich bedanke mich nochmal bei dir für das tolle Interview. Es hat mir wirklich Spaß gemacht. Und ja,
Sehr gerne, mir auch, ja.
super. Das war also das Interview mit Matthias Winter. Ich hoffe wie immer, dass dir die Folge gefallen hat und dass du was für dich mitnehmen konntest. Alle Infos zu Matthias findest du in den Shownotes. Und ich freue mich natürlich, wenn du auch bei der nächsten Folge wieder dabei bist, wenn du meinen Podcast vielleicht auch weiterempfehlen magst oder mir eine Bewertung geben magst, eine positive. Und ja, wünsche dir bis zur nächsten Folge eine schöne Zeit und bye bye.